Hallo und herzlich willkommen beim Le Brunch hier bei Instant Moin in Episode 3439 am 7.7., am 7. Juli 2024. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Brunchen. Ich habe mein Croissant heute schon gegessen.
Croissant.
Hattet ihr auch eins bekommen?
Croissant.
Ihr drei?
Ich habe meinen Cousin heute schon gegessen.
Du hast deinen Cousin gegessen? Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Nein, natürlich nicht. Ich wollte einen lustigen Wortspielscherz machen. Ich habe natürlich nicht meinen Cousin gegessen.
Micha, was hast du gefrühstückt?
Ich habe Mohnkuchen gefrühstückt.
Mohnkuchen, auch nicht schlecht.
Ne? Vorsichtig bei der Polizeikontrolle. Ja, ist so.
Ja,
Mohnkuchen kann irgendwie 3 Tage im Blut nachgewiesen werden. Ja. Das lässt sich nicht von Drogen unterscheiden.
Ja. Du liebes bisschen.
Dass sie keine Mohnlein ziehen, auf jeden Fall.
Also kommt drauf, du musst sehr viel Mohnkuchen essen, damit es ausschlägt, ja, aber theoretisch möglich.
Ja. Schmeckt so lecker, dass es durchaus realistisch ist. Also,
hey, das wusste ich noch gar nicht.
Bester, oder?
Wirklich nicht, ich wusste es nicht.
Ist lecker, man muss nur aufpassen immer danach mit zwischen den Zähnen und so. Das ist immer, kann
peinlich werden. Und das beim Podcasten, ja gut, wir haben ja zum Glück keinen Videopodcast mehr, da kann man auch Mohnkuchen essen.
Die kleinen Mohnkrümelchen aus meinen Zähnen fallen, ja, fantastisch. Gutes Bild, dass du den Leuten da jetzt gerade in den
Kopf. Ja, voll.
Das finde ich fantastisch.
Ich bin mir sicher, dass du noch ein Stück Mohn irgendwo in deinem Mund versteckt hast.
Oh ja. Ey, aber apropos Croissant, ich habe übrigens neulich Croissant-Burger ausprobiert.
Croissant-Burger?
What?
Ja, also statt diese normalen Buns zu nehmen, habe ich einfach ein Croissant aufgeschnitten und dann da den Burger rein, die Burgerfüllung.
Sowas tust du?
Sowas tue ich, ja. War aber nicht so geil, muss ich sagen. Also Croissants pur oder ein bisschen Marmelade oder so ist schon das Geilste. Also ich meine, dieses Crunchy passt ganz gut, aber irgendwie ist es zu fest. Also dieses weiche Bun für so einen Burger schon perfekter.
Oh, ich finde, ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn das Bun so richtig weich ist.
Eben, und just heute war dann in Insta-Reel ein Vorschlag, es gibt jetzt einen Croissant-Döner. der macht das Croissant so auf und macht da dann das Dönerfleisch rein. Auch geil.
Okay. In Italien gab es auch jetzt so Pizzadöner. Also die Döner haben Italien auch erobert. Also ihr seht, bei uns gibt es wie immer Croissants. Liebe habt ihr auch schon gespürt. Und natürlich haben wir auch Games mitgebracht. Auch für euch. 3 Gewinner haben, glaube ich, Endless Ocean gewonnen. Die werden per E-Mail kontaktiert.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Das war das Gewinnspiel. Und ja, in der letzten Woche, wer uns abonniert hat, konnte den Gürtel hören. The First Descendant, eine Episode mit Manu. Und zum Alan Wake 2 DLC wurde ebenfalls besprochen, was besprochen werden musste.
Ja.
Die Folge habe ich sehr genossen. Die habe ich mir auch schon zugehört gegeben. Ich habe zwar den DLC nicht gespielt, aber fand das trotzdem super, mir das alles anzuhören. Ich fand das super, wie ihr das gemacht habt. Sehr, sehr spannender DLC. Endlich mal wieder ein Nachschlag, so ist es. So, wir haben auch ein ganz großes Spiel. Und damit kommen wir zum Hauptgang. Direkt Astrobot. Micha, durftest du schon spielen? Den großen Blockbuster für Sony auf der PlayStation 5 dieses Jahr. Was anderes haben sie ja groß nicht mehr. Erzähl mal, ist es so geil? Können wir die Vorfreude verbreiten oder sagst du, nee, das ist hier das ist ja doch nichts geworden.
Das wäre jetzt der Plot-Twist, ne?
Ja.
Also nee, ist kompletter Müll. Braucht ihr euch gar nicht.
Nur abgekupferter Kack. Mario 64 hat es alles besser gemacht.
Alles nur Schleichwerbung, da ist lauter PlayStation-Werbung drin.
Das ist ein Riesen-Werbetrailer für PlayStation. Was ist das? Und das ist ja nicht mal falsch, ne? Es ist ja ein Riesen-Werbetrailer für PlayStation. Wer Astrobot in der Vergangenheit gespielt hat, es gibt VR-Spiele und es gibt auch so immer Demos und Astrobot ist ja ursprünglich ein Charakter gewesen, der zu Demonstrationszwecken für die PlayStation-Features ins Leben gerufen worden ist. Es gibt von ganz früher zu PlayStation 4 gab es so eine Demo, wo du so einen Chatraum zum Beispiel aufmachen kannst. Du konntest die Features des Controllers zum Beispiel ausprobieren und dann saßen die kleinen Astrobots bei dir im Controller drin. Den konntest du dann bewegen und so schütteln. Und dann war das so ein bisschen wie mit den Rabbits in den Wiimotes, falls jemand diese Demo kennt. Da hat Ubisoft auch so eine Demo gemacht, dass die Rabbits in einer Wiimote leben. Und du kannst das dann so schütteln. Und Astrobot war ja eigentlich schon immer dieses Maskottchen, das die technischen Fähigkeiten der PlayStation demonstriert hat. Und ehrlich gesagt auch bis heute das einzige Spiel ist, das konsequent alles ausnutzt, was die PlayStation eigentlich machen kann. Das sind so Features, wo du denkst, oh, das ist ja geil. Freue ich mich drauf, dass die nächsten Spiele das auch benutzen. Und dann macht das niemand. Also nicht mal Sony-Titel selber benutzen diese ganzen Sachen, die Astrobot verwendet. Und das habe ich so, dieses Gefühl hatte ich jetzt bei dem neuen Astrobot halt auch so. Man sitzt da und denkt, ach, das ist ja, stimmt, meine PlayStation kann ja theoretisch richtig viel haptisches Feedback im Controller machen. Und ach ja, da ist ja ein Bewegungssensor in meinem Controller drin, den ich benutzen kann. Und viele andere Sachen wirst du erinnert, weil dieses Spiel genau wie die vorherigen Sachen einfach alles ausnutzt, was die PlayStation an Features irgendwie so drin hat. Und ich habe in Frankfurt, vielmehr in Neu-Isenburg, das ist ja dieser Industrieblock, der zwischen dem Flughafen und Frankfurt selber sitzt. Man kann da hocken und sieht die Skyline aus der Ferne von Frankfurt und etwas, da ist das Hauptquartier von Sony und da haben die mich eingeladen, um die Demo zu spielen, die auch schon vor ein paar Wochen durch ein paar Outlets durchgegangen ist. Die ging so ungefähr 45 Minuten. Das hat mir einen ganz guten Eindruck gegeben, was dieses Spiel so hat. Und es ist ohne Witz. Es ist halt einfach Nintendo-Level-Plattforming. Das ist total geil. Es ist mehr von dem Astrobot, was sich alle Leute gewünscht haben. Stellt euch vor, das ist diese Demo, die ihr von der PlayStation 4 kennt, die ja kostenlos dabei war. Und,
oder PS5.
Auf der PS5, genau. Sorry. PS5. Und das war tatsächlich, das ist dasselbe, in noch größer und noch vielfältiger. Und gibt viel mehr und Animationen und viel mehr drum und dran, ja.
Gibt es denn da jetzt so eine Overworld, eine größere? Weil es gibt ja bei dem Demo-Level, also ich finde, das war ja eigentlich wirklich ein mitgeliefertes Spiel. Ich habe da 20 Stunden drin rumgedödelt, ja, in dieser Demo, wo alle gesagt haben, Demo. Aber die Welten, es gab ja, glaube ich, 4 oder 5 Welten, die waren ja riesig groß, es gab da viel zu entdecken. Das war schon okay, das war auf jeden Fall auf einem Level wie der letzte große Mario-Plattformer, wenn ihr euch erinnert. Der war ja auch relativ klein und in Kombination, glaube ich, mit dem Remake von dem Super Mario 3D World Land Ding von der Wii U, da gab es einen Port. Das wurde ja zusammen verkauft mit dieser kurzen Episode, die nochmal so ein bisschen ist wie Mario Odyssey quasi.
Also das ist tatsächlich so, dass das jetzt noch größer wird. Du hast so eine Oberwelt, das sind Galaxien. Die Story weiß ich jetzt natürlich hundertprozentig, aber aus irgendeinem Grund ist das PlayStation-Mutterschiff entführt worden. Und
das ist das, was so aussieht wie die PlayStation 5.
Ja, es sieht aus wie die PlayStation 5, aber wenn du mal ehrlich, also wenn ihr euch die PlayStation mal anguckt und so zur Seite legt, ne, so dass die halt aussieht, dann sieht sie entweder aus wie ein sehr großes Oreo-Sandwich oder wie Mutterschiff, wenn man hinten halt Düsen dran macht. Und genau das haben sie bei Astrobot gemacht. Das sieht halt
oder aus wie ein BWL-Student, der den Stehkragen hoch hat.
Wow, okay, krasse Assoziation. Aber wo du sagst, hast du recht, ja. Hatte ich noch nie, aber du hast recht, ja.
Okay, also dieses Raumschiff-BWL-Student fliegt so durch den Weltraum und muss da irgendwie hinterher. Und ich kriegt man von der Story jetzt nichts mit. Aber das Ding ist, es sind Galaxien, das würde ich damit sagen. Also die ganzen verschiedenen Welten sind Planeten und du hast so eine Übersichtskarte, wo du mit deinem kleinen Raumschiff, das ist halt ein umfunktionierter PlayStation-Controller, damit kannst du quasi von Planet zu Planet und jeder Planet hat eine verschiedene Themenwelt. Der erste Planet, den ich besucht habe, war so eine Flamingo-Welt. Ihr kennt ja diese Szenen, wo Flamingo-Parks sind, die sind halt irgendwie, man kennt so, vor Casinos hat man das ja manchmal und so etwas. Diese Richtung ging das ein bisschen, also du hast da ganz viel Natur gehabt und sowas alles. Und ich habe noch so eine Themenwelt gesehen, die erinnerte so eher an das erste VR-Astrobot mit so einer Construction Site, also wo du so Hochhausbauten hast. Und da hat man in der Ferne auch den großen King Kong gesehen, diesen bekannten Bosskampf, den man da sieht.
Eine Anspielung an Donkey Kong.
Genau, als Anspielung an Donkey Kong. Also das Ziel ist mit diesem Spiel, dass man auch alles, was bisher in diesem Astrobot-Universum war, da auch irgendwie wieder mit reinbringt. Deswegen hat dieses Spiel auch diesen simplen, verwirrenden Namen Astrobot. Das ist einfach sowas wie ein Neustart für das Team. Die wollen einfach alles da reinpacken. Und Ziel ist es natürlich, die PlayStation an sich zu huldigen und sagen, okay, cool, hier sind diese vielen Anspielungen, aber das alles auf eine sehr charmante Weise zu machen. Und das merkst du zum Beispiel an diesen Bots, die du sammeln musst. Also du musst so ähnlich wie vorher in dem PlayStation 5-Spiel, musst du halt auch wieder Bots einsammeln. Das machst du dann, die springen dann in deinen Controller rein. Und das sind teilweise so generische Bots, die so aussehen wie deiner. Oder es sind Bots, die an gigantische Figuren angelehnt sind. Also zum Beispiel hast du da Ratchet drin, du hast Vivid oder wie sie heißt drin, das weibliche Gegenstück. Ich habe Parappa the Rapper habe ich in einem anderen Level gefunden und Gemma Lemmy habe ich dann im selben Level dann auch getroffen, falls ihr die noch kennt. Das war das Gegenstück als Rockversion zu Parappa the Rapper. Und die Demo endet mit einem sehr geilen Bosskampf, wo du gegen so einen riesen Tintenfisch kämpfst. Und der wird dann nochmal von Kratos weggeboxt. Was sehr schön ist. Also Kratos, ich habe den besiegt und dann kommt aber zum Schluss so eine Cutscene, wo Kratos dann auftaucht und dieser Squid versucht dann nochmal einen Angriff und er boxt ihn einfach in die Sphäre rein, so wie man es von Cartoons kennt. Also fliegt dann so weg und landet irgendwo in den Sternen. Und das ist so charmant, weil es diesen Charme der Astrobots hat. Das sind ja diese simplen Gesichter, die ja nur aus LEDs oder so aus diesen LCD-Anzeigen bestehen. Ne? Und die haben aber, das ist aber so ein einfacher Weg, so viele Emotionen da reinzubringen. Und ich finde, allein diese Bots einzusammeln, ist eine Riesenfreude. Die sitzen halt wirklich in deinem Controller drin und dann kannst du, dann hält das Spiel an. Diese Figur springt in deinen Controller rein, da werden die so drin gesammelt und dann kannst du damit interagieren. Das heißt, du kannst den Controller nach links oder nach rechts bewegen und die Bots, die freuen sich dann, wenn du dann so eine Bewegung machst, dass sie so nach oben geschwungen werden, so wie in der Bratpfanne, dann fliegen die auch mal ganz kurz raus und rufen Yippie in der Luft, bevor sie wieder in deinen Controller landen. Wenn du den Controller komplett umdrehst, dann klappt der so zu, damit sie nicht rausfallen und ansonsten winken sie dir die ganze Zeit zu. Und das ist so das, was dieses ganze Spiel auch ausmacht, ist, interagiert die ganze Zeit mit dir. Also es versucht die ganze Zeit eine Kommunikation mit dir als Spieler vor dem Fernseher zu machen. Also nicht nur, weil die Bots dich die ganze Zeit angucken und anwinken und so Sachen machen, sondern auch, weil du umgekehrt das Gefühl hast, dass alles, was du in der Spielwelt berührst, in irgendeiner Form interaktiv ist. Also wirklich jeder Kack ist in irgendeiner Form interaktiv. Ich gehe ins Gras, das ist das, was man erwartet, ne? Das biegt sich, man berührt eine Pflanze, die macht irgendwie was. Man
das ist ein technisches Brett.
Einfach. Es ist so geil. Ja. Also das ist so physikalisch und es fühlt sich so haptisch an. Auch so, und das haben sie alles in dieses haptische Feedback des Controllers auch reingetan. Also jeder Untergrund fühlt sich anders an. Und
Soundeffekte, die auch rauskommen aus dem Lautsprecher, ne?
Genau, und dann so, und also zum Beispiel bei dem Bosskampf, das ist so ein Squid, wie gesagt, so eine große Krake. Und den besiegst du, indem du halt an einer bestimmten Stelle diese Krakenarme nimmst und dich dann so da schwingst, wie so eine, als wäre das so eine Schleuder. Also du nimmst links und rechts quasi mit beiden Armen, nimmst du dann diese Tentakel, ziehst da dran und schleuderst dich dann einfach so mitten aufs Gesicht, ne? So ist das Konzept. Und dann musst du
so halt ähnlich wie in Super Mario Sunshine.
Genau, so ähnlich wie in Sunshine. Daran hat es mich auch erinnert. Und du ziehst dann also die Controller zurück und du merkst halt wirklich so in dem Controller diese Vibration, so dass diese Kraft, diese Anspannung ist. Und dann lässt du los und es macht einmal so einen Ruck in deinem Controller und du siehst dann wirklich in einer sehr satisfying Animation, wie Astrobot nach vorne fliegt, dieser Riesenkrake eins verpasst und dann fliegen die Sternchen und so. Das ist so gut. Und das ist genau das, was ich bei den alten Astrobots auch geliebt habe, bei dem VR-Spiel. Wer das gespielt hat, der erinnert sich auch bestimmt noch an den Kong-Kampf, der fantastisch war und dieses tolle Feedback. Und das kriegst du jetzt halt als Flatscreen-Version in feinsten 4K, super gut aufgelöst. Das sind super feine, detaillierte Grafik. Das ist halt quasi jetzt losgelöst von diesen ganzen VR-Sachen und von den technischen Sachen. Und die machen jetzt einfach einen Full-Feature-Plattformer draus. Und die Demo, also wenn das restliche Spiel auf dem Niveau ist, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Die Musik
gehe ich auch ja. fest von aus. Das ist so ein bisschen fühlt es sich an, als hätte man es halt schon durchgespielt, bevor man es überhaupt gespielt hat. Aber im Endeffekt ist das ja bei jedem großen 3D-Idle-Plattformer So, also das Mario Odyssey, klar hatte das wieder seinen eigenen Twist, aber da hat mich jetzt auch nichts spielerisch vollkommen irgendwie vom Hocker gerissen. Es ist halt einfach wahnsinnig gut und solide ausgearbeitet. Ich denke mal, da wird nichts drin sein von einer Idee, was man nicht mal irgendwie auch so schon mal in einem anderen 3D-Plattformer gemacht hat. Aber trotzdem ist es halt so charmant und gut präsentiert, dass ich hands down sagen würde, das ist bisher Sonys bester Versuch, irgendwie ein vernünftiges Maskottchen zu kriegen. Die haben das schon so oft versucht mit Sackboy, mit Parappa the Rapper und so eine Ikone zu kriegen, ist ja wahnsinnig schwierig. Sega hat halt Sonic, Nintendo hat Mario und Sony hat für mich am ehesten halt Astrobot und das ist auch das erste Maskottchen, was ich so richtig akzeptiere, was auch nicht von so einem Dritthersteller kommt, was ja bei Sackboy halt schon irgendwie immer der Fall war. Eine Zeit lang wurde ja irgendwie Metal Gear, also Solid Snake, so ein bisschen als Ikone genommen für Sony. Also die hatten da immer ein Riesenproblem und ich finde das besser, als Aloy oder so zu haben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, Astrobot hat vor allem den Vorteil, ähnlich wie bei den Sackboys, dass du halt alle Figuren in diesem Astrobot-Design unterkriegst. Mhm. Dadurch ist es natürlich ein perfektes Markenbotschaft-Maskottchen, weil, ja, wie Micha ja gerade erzählt hat, also Kratos in diesem Spiel dann zu sehen oder Aloy in diesem kleinen Robo-Outfit-Look, in diesem Chibi-Look, ist es halt einfach fantastisch. Ja, das funktioniert super gut. Und klar ist es einerseits natürlich so ein bisschen selbstreferenziell, aber genau das macht es ja dann auch aus. Dieses, wenn man die PlayStation-Marke mag, kriegt man da nochmal so einen extra Bonus mit drauf. Also ich finde schon, dass sie es jetzt geschafft haben, da ein Maskottchen zu kreieren. Nicht nur den Versuch, sondern es wirklich gelungen ist.
Und dieser, was man dazu auch sagen muss, das Level-Design ist wirklich, wirklich gut. Also das stimmt zwar, dass du, so wie du sagst, Michi, diese Elemente kommen dir teilweise auch natürlich bekannt vor. Ist auch schwer im 3D-Plattformer-Genre. Das wurde ja über Jahre, über wirklich Jahrzehnte hinweg wirklich vielfach beackert von ganz vielen Entwicklern und das ist schwer, da neue Ideen zu finden. Diese Ansammlung an unterschiedlichen Aufgaben, die man aber in einem Level hat, die ist super. Und ich finde, und was ich bei der Demo schon herausgefunden habe, dass man auch so ähnlich wie bei Mario Sunshine oder auch bei Mario Odyssey auch sehr dazu motiviert wird, diese Level auch zu erforschen. Also du musst, das sind nicht einfach nur diesen linearen Weg, du musst also nicht wirklich so Crash Bandicoot-Style von A nach B laufen und fertig und hast viele Gegner unterwegs, sondern du wirst auch dazu eingeladen, zu versuchen, mit Dingen zu interagieren und bist überrascht, was dann passiert. Das ist das Coole. Also du bekommst auch pro Level, das habe ich noch nicht erwähnt, halt auch eine eigene Fähigkeit. Also es ist nicht nur so, dass Astrobot seinen Standardkram hat, also du kannst Sachen annehmen, aufnehmen, berühren und so weiter und so und auch ein bisschen schweben. Du hast so einen Boost-Angriff, mit dem man auch Gegner unter sich dann auch besiegen kann, sondern es gibt auch immer irgendeine Fähigkeit, die mal in einem Level auch freigeschaltet wird. Zum Beispiel habe ich im zweiten Level so Boxhandschuhe bekommen, also so ähnlich, wo wir schon bei der Krake sind. Die boxt sich dann die ganze Zeit weg und das du bekommst so, die werden ausgelöst mit den beiden Trigger-Buttons links und rechts, was sich super gut anfühlt. Und dann läufst du da rum und hast diese riesen Boxhandschuhe und die kannst du gleichzeitig aber auch als Schwungarm benutzen. Also du boxst damit nicht nur Gegner weg, sondern kannst dann auch an so sticky Oberflächen, die so klebrig sind, dann halt deinen Handschuh dran packen, um zu schwingen. Und jedes Gadget, das du bekommst, gibt dir auch eine andere Palette an Fähigkeiten, die dann auch die Level abwechslungsreich machen. Also auch wenn der Core-Loop eigentlich identisch ist die meiste Zeit, wird der immer schon in der Demo so oft durchmixt, dass ich habe gar nicht bemerkt, dass diese 45 Minuten da vorbeigegangen sind. Ich dachte ich habe 20 Minuten gespielt oder so. Und ich saß da fast eine Stunde. Und cool ist auch der Schwierigkeitsgrad. Es gibt, ich fand es relativ einsteigerfreundlich. Also eine Challenge ist schon drin. Also ich habe einen sehr einfachen Level gesehen und ein Level, wo man sich schon ein bisschen anstrengen musste, Sachen zu machen, wo die Interaktionen auch ein bisschen komplizierter waren. Und es gibt zusätzlich für die Leute, die wirklich eine Challenge wollen, auch sogenannte Challenge-Levels. Die sind auch ein bisschen anders aufgebaut. Die sind am Rand der Galaxie. Und das ist so auf dem Level von Super Meat Boy. Die sind optional. Und da muss man so Sachen machen, wie zum Beispiel die Zeit anhalten oder so. Also da gab es so ein Ding, da konnte ich so eine Zeituhr, eine Sanduhr werfen. Und wenn die auf dem Boden aufgebreitet ist, hat sie alles in einem bestimmten Umkreis angehalten. Und da muss ich dann zum Beispiel rotierende Plattformen mit anhalten. Wo man erstmal ein bisschen braucht, bis das funktioniert. Und ich finde das von dieser Mischung super gut. Du musst das alles nicht machen, aber du willst das machen, weil du einfach sehen willst, was dieses Spiel auch kann. und was es macht. Und da sind auch so kleine Flugsequenzen drin, so im Star Fox-Stil. Also jedes Mal, wenn du in so ein Level reinkommst, fliegst du den auch an. Also du hast immer so eine kleine Landesequenz. Und die kann teilweise auch länger sein. Also die muss, manchmal ist die kurz. Und dann hatte ich aber auch einen Abschnitt, wo ich schon bei diesen Anflug Sachen ausweichen musste und ich musste schon Sachen einsammeln und so. Und alles so wunderbar fließen, es geht so wunderbar über und es...
Das hätte Starfield sein müssen, fließende Übergänge.
Ja, es ist total schön. Also ich freue mich wirklich total auf dieses Spiel. Ich habe super gut, also ich hatte keine so gute Hinfahrt. Es gab leider einen Unfall auf der Bahnstrecke, wo ich war und ich war wirklich extrem down und sehr, sehr schlecht drauf und war nicht so gut. Und dieses Spiel hat es wirklich geschafft, diese Laune wieder zurückzuholen. Also es ging mir danach deutlich besser. Und das ist, glaube ich, auch gut für die Leute. Was man auch sagen muss, Sony hat sich ja schon im Laufe der Jahre so ein bisschen in die Ecke der Erwachsenenunterhaltung so ein bisschen etabliert. Ne? Also man denkt jetzt bei Sony eher so an The Last of Us oder Kratos und so, God of War, also Spiele, die schon für ein älteres Publikum gedacht sind, die auch sehr brutal sind meistens, sehr viel Blut und so. Und ich finde es geil, dass sie jetzt was ins Portfolio nehmen, was einfach mal wieder so richtig Videogame-fröhlich ist und wo es, was einfach nur bunt ist und gute Laune verbreitet. Und ich finde, dass ich habe auch an dem Tag ausgerechnet wirklich bemerkt, dass man sowas auch einfach immer wieder braucht. Und ich glaube, bessere Laune kriegt man in diesem Jahr bei keinem größeren First-Party-Titel. Ja.
Ich habe noch eine Frage dazu. Ich würde gern wissen, war jemand vom Entwicklerteam aus Japan da? Weil das letzte Mal, als ich mir Astrobot angucken durfte, war, glaube ich, für die VR-Version. Und da weiß ich noch, dass, ich glaube, der Game Director sogar oder Lead Designer oder irgendwer, und er war halt so ein Franzose.
Ja.
Und er ist so cool, der Typ. Ich fand ihn so geil. Der ist irgendwann nach Japan ausgewandert und hat dann da bei Sony angefangen, als Franzose so. Und der war einfach super smart und der hat super coole Sachen erzählt.
Ja, wir haben hier auch bei Inside Moin ein Interview. Ich habe mit dem Interview gemacht. Das nur bestätigen. Das war ein super charmantes Gespräch damals.
Das auch war auf der EGX, glaube ich, damals.
Auf der ersten oder zweiten, ne? Ich weiß gar nicht. Auf einer der beiden auf jeden Fall. Und kann das nur bestätigen, weil der war leider nicht da. Aber der lebt da jetzt in Japan, der hat da auch Familie. Und der hat halt auch jetzt das Team ist auch aufgestockt.
Also Nicolas Doucet?
Ja, genau.
Wieso? Ja. Ja. Von Insert Moin Episode 2333, Astrobot Rescue Mission. Interview.
Ja. Und das Team ist halt auch größer geworden. Also sie haben aufgestockt auf, ich glaube, also PR-Manager hat gesagt, 65, glaube ich, sind es. Das ist für Sony-Verhältnisse immer noch klein, ne? Es ist nicht auf dem Level von einem Insomniac, aber es ist für Astrobot-Verhältnisse sehr groß, weil das waren immer sehr kleine Teams und die haben jetzt wirklich ordentlich aufgestockt. Und das sieht man auch, weil die Vielfalt der Animation allein schon. Also wir müssen Leute gesessen haben, die haben so viele lustige Sachen da eingebaut. Du kannst einfach random mit irgendwelchen Sachen, die völlig unwichtig sind, interagieren und es hat immer eine eigene Animation. Also direkt am Anfang konnte ich mich in so einen Liegestuhl setzen. Das war dann so in dieser Flamingo-Welt, alles so ein bisschen Urlaub. Und dann kann sich Astrobot einfach reinlegen und der pennt dann auch einfach mal ein in der Sonne.
Das sind diese tollen Details, die hatten sie ja schon immer so drauf. Ich freue mich bei Astrobot vor allen Dingen oder frage mich, wie sie halt danach weitermachen. Für mich ist das jetzt halt nahezu ein garantierter Hit, weil sie eigentlich alles delivern, was viele schon seit Jahren ja fordern und sich wünschen. Aber wie geht's danach mit Astrobot weiter? Machen sie dann irgendwann ein super Astrobot World oder 3D World nochmal mit einer Open World oder sowas? Irgendwo müssen sie ja mal was Neues dann danach bieten, wo sie sich dann nicht so drauf verlassen können, was hat Kratos mal gemacht, wie sind die Interaktionen mit Aloy oder der Witz irgendwie, wenn man die mal sieht, das ist irgendwann dann ja mal alles angesehen und ausgeguckt und angelacht. Das wäre gut, genau, das sowas halt irgendwie noch machen mit der Marke. Was passiert quasi auf der PlayStation 6 dann mit Astrobot? Das wird für mich die große, große Frage sein. Diese Frage hat das Team hinter Powerwash, dem Powerwash Simulator, schon beantwortet. Da hat nämlich einer, ich frage mal kurz in die Runde, wisst ihr noch, wie Alice ins Wunderland kommt? Durch ein
Baum?
Ja.
Ja. Genau, in dem Baum ist ein Kaninchenloch und in dieses Kaninchen, ein Kaninchenbau, ein Kaninchenloch, da hat dann das falsche Kaninchen reingekackt und jetzt musste die Anne da rein und das alles sauber machen. Das ist furchtbar, furchtbar.
Aber deswegen sagt man doch Rabbit Hole, wenn man sich irgendwo hinkommt.
Ja, wegen Alice, ja, natürlich. Hole, ja. Oh Gott. Ja, da hat tatsächlich eine Menge Kaninchen haben da reingeschissen. Also richtig hart auch, muss ich sagen. Ich weiß, es gibt euch da draußen die Leute, die gerne Power Wash Simulator spielen. Es sind sehr viele, wenn man im Internet glauben mag. Ich hoffe, bei uns hören einige zu, liebe Freunde. Ich bin ja famously sehr, sehr deep in dem Power Wash.
In dem Shit.
Ich stehe knietief in dieser Scheiße. Jawohl. Und ich genieße es. Deswegen war ich sehr erfreut, dass natürlich ein neuer DLC jetzt kam. Alice Adventures heißt das gute Ding. Und es gibt 5 neue Maps, die, wie zu erwarten war, im Alice im Wunderland spielen. Und diese Maps sind alle relativ groß. Es gab ja jetzt schon einen Haufen DLCs, die rausgekommen sind zu diesem Thema. Mein Liebling ist wahrscheinlich immer noch der Final Fantasy DLC, weil der so ausgeglichen ist an Maps und der einfach coole Locations hat und so. SpongeBob haben wir natürlich gesehen. Warhammer war das letzte Ding, was sie rausgehauen haben.
Also Tomb Raider gab's
ganz am Anfang. Genau, das war das, was mich reingelockt hat in die Falle. Und jetzt komme ich nie mehr raus. Ah! Und da kommt es halt für mich immer darauf an, finde ich, was die präsentieren. Bei Alice ist natürlich der Vorteil, du kannst richtig crazy Sachen da machen. Also du kannst Landschaften oder einfach Maps bauen, die farbenfroh sind, die verrückt sind, die vielleicht noch ein Gimmick versteckt haben hier und da. Also es gibt jetzt die Eingangshalle, wenn man durch das Rabbit Hole fällt, dann muss man ja durch so einen Gang mit so ganz vielen Türen laufen, die werden immer kleiner, größer und so weiter. Und das ist quasi, womit man begrüßt wird. Es gibt das Haus vom weißen Kaninchen, den geilen Pilz, wo die Raupe drauf chillt, mit der Hooker. die verrückte Teeparty natürlich beim Hutmacher. Und dann gibt's auch noch den Hof der Herzkönigin. Also es gibt also 5 Sachen, die komplett aus diesem Alice-Universum umgemodelt wurden, damit man da sauber machen kann. Das klingt nicht so spannend.
Doch, ja, also ich finde es so random, dass ausgerechnet ja. Alice gewählt wurde.
Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Haben die irgendwas mit diesem, Square Enix hat das nicht gepublished, ne? Dieses Alice Madness-Gedöns oder
das
so?
Nee, das war Jahrhunderte her.
Ja, macht ja nichts. Das ist ja
wurscht. Deswegen wundert es mich trotzdem, aber die Marke haben sie nicht mal. Eben habe ich auch gedacht, weil das Alice-Spiel war ja richtig gut. Micha und ich lieben das ja. Allein die Haaranimation, großartig. Ja.
Die Haare, oh, die Haare.
Auch das könnt ihr in unserem großen Archiv nachhören.
Ja, ich, keine Ahnung, ich finde es aber geil, ganz ehrlich. Also irgendwie fand ich es sehr, sehr erfrischend, mal wieder so richtig tolle, bunte Maps zu sehen. Das hatte halt SpongeBob natürlich auch als Vorlage. Es ist ja auch sehr dankbar dafür. Die waren auch echt, also du hast wirklich so 8 Stunden gefüllt damit. Also wow. Es sind 8 Stunden Spielzeit in diesem Pack drin durch diese 5 Maps und ich hab mich da echt gerne aufgehalten. Ich finde die Balance ein bisschen too much. Also ich mag's, wenn so ein DLC-Pack von Power Wash auch so kleinere Sachen hat, wo man vielleicht nur so einen, wie beim Back to the Future gab's ja auch, da konnte man den DeLorean waschen zum Beispiel. Und dann hatte man aber auch das riesige Kino mit dieser 3D-Projektion von dem Hai und so. Also da war es ein bisschen ausgeglichener, was man genau vor Ort wäscht. Hier sind es jetzt einfach 5 Orte und das dauert natürlich, solche Orte komplett sauber zu machen. Und am Ende ist es dann immer so, du bist bei 99% und suchst dann händeringend noch diesen einen Fleck, der irgendwo ist und so. Und wenn man das schon dann irgendwie 1,5 Stunden gemacht hat, dann denkt man sich irgendwann auch, okay, reicht jetzt auch. Deswegen, also das wäre vielleicht das Einzige, was ich kritisieren würde, dass vielleicht mal so 1-2 Sachen ein bisschen kleiner hätten ausfallen können. Aber ansonsten finde ich die Idee eigentlich super cool. Du siehst halt überall auch, in jedem Level kannst du einmal diese Grinsekatze finden, die super creepy ist. Und ich mag den Flair einfach. Ich mag einfach, was sie da stylisch rausgeholt haben. Diese ganzen Anspielungen natürlich auf Alice und das ganze Alice-Universum. Ich kenne es ja nur von Disney. Diesen uralten, ich weiß nicht wann, ist er aus den 60ern oder? Keine Ahnung.
Ungefähr, ja.
Der super creepy ist, als wenn man den als Kind guckt. Aber ich finde dieses leicht creepy Verrücktes fängt der DLC schon ganz gut ein. Ich hatte echt Spaß damit. Wie gesagt, 8 Stunden hat das Ding gefüllt und ich kann ja nicht anders, als mich da reinzuschmeißen.
Man kann es ja auch Koop spielen, ne? Bis zu natürlich. 4, glaube ich, kann man da die Sachen alle sauber
witzige
machen.
Witzige Geschichte, diese Woche war ja Summer Games Done Quick. Ist ja auch ein Event, was ich mir immer gerne angucke. Speedrunner aus aller Welt treffen sich, schließen sich eine Woche lang in ein Hotel ein und spielen nonstop 24/7 Videospiele, so schnell sie können. Und da ist zum ersten Mal auch der Power Wash Simulator mit diesem SpongeBob-DLC gewesen. Da saßen irgendwie so 6 Leute, glaube ich, oder 5 auf der Bühne und haben gleichzeitig halt diese Maps gecleant. Und das alles in 38 Minuten. Also alle SpongeBob-Maps in 38 Minuten. Es war Madness. Es war so gut. Ich meine, was ist da? Wie bescheuert das ist. Also das Spiel allein ist ja schon bescheuert. Du stehst einfach da und machst Dinge sauber. Das ist ein Kink, den nicht jeder hat, sagen wir mal so.
Das fasziniert mich irgendwie.
So lustig, oder?
Ja, ja. Das ist irgendwie so, also ich habe es ja auch mal ausprobiert und ich hatte den Appeal so für 10 Minuten oder so. Und danach war ich irgendwie, war die Luft so raus, ne? Also ich freue mich voll, dass es dann klickt irgendwie, aber es gibt ja Leute, die setzen da Millionen an Stunden ran. Du anscheinend auch, ne?
500 also habe ich jetzt geknackt. What the fuck?
Viel. Aber 500 Stunden. So viel habe ich dieses Jahr meine Wohnung noch nicht geknackt.
Wow.
Was ich halt irre finde, ist, dass sie sich, es gibt ja nie neue Werkzeuge, ne? Es sind immer noch die Standard-Spritzdüsen aus dem Hauptspiel, ja, die halt alles ausmachen, ne? Dass du so wie Shotgun so ein bisschen sprayen kannst, den Druck erhöhst oder halt so Detail mit starkem Strahl im Endeffekt das machen
kannst. Ganz genau. Ja, auf und, die Technik kommt es
auf
an.
Auf die Technik kommt es an, ja.
Oh Gott.
Ja, also am Base-Game wurde nichts verändert. Also es ist immer noch dieses, du hast diesen Kercher, wie man möchte, wie man das auch immer nennt, und du hast halt verschiedene Aufsätze dafür und Reinigungsmittel kannst du halt auch sprühen, also für bestimmte Oberflächen ist es halt schwieriger, das Zeug abzukriegen und so. Aber das ist für mich, ich habe es glaube ich schon 100 Mal erzählt, das ist so ein meditativer,
ja, das macht voll Bock,
Status, in den ich da gerate, und das spiele ich immer dann, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Und das ist, ich habe jedes Jahr immer so ein Depression-Game, was ich dann wirklich bis zum Abwinken spiele. Und ich meine, 500 Stunden sind jetzt schon ein bisschen viel. Mhm. So. Aber das ist halt dieses alles andere ausblenden und etwas Stumpfes machen, nichts im Gehirn haben. Das ist so befreiend, finde ich. Und das also dafür ist Power Wash echt geil. Und dann, wenn du auch dann noch irgendwelche coolen Maps dazu kriegst, und die hören ja auch nicht auf, die haben ja auch
das
jedes
ist eine
Jahr
Goldgrube für die gerade.
Ja, exakt. Jedes Jahr haben die ja eine neue Roadmap mit neuen Ankündigungen, DLCs. Manche davon hauen sie freiwillig raus, kostenlos. Andere davon halt jetzt wie hier als kleines DLC-Pack. Aber ich bin da so dankbar für. Ich liebe das so hart.
Ich gucke gerade nebenbei, habe ich die Steam-Page aufgemacht, da werden ja so Livestreams manchmal gezeigt. Da spielen gerade 4 Japanerinnen das Spiel im Koop.
Sehr schön.
Ja, aber sie spielen es so unfassbar schlecht, dass ich gerade wahnsinnig werde beim Zusehen. Die benutzen die Werkzeuge nämlich überhaupt nicht so, wie es sich gehört, und kommen nicht richtig in die Ecken rein. Und mein innerer Monk wird hier gerade so dermaßen getriggert, dass ich jetzt überleiten muss zum nächsten Spiel, bitte, was man nicht ewig spielen kann. Nämlich ein Point-and-Click-Adventure namens Kindergarten habe ich gespielt. Das hat sich meine Community gewünscht und das ist so ein kleines Kleinod, was so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Gibt es inzwischen sogar einen zweiten Teil von. In Kindergarten übernimmt man die Rolle eines kleinen Schülers im Kindergarten, der allerdings, das Ganze ist sehr, sehr skurril, der morgens ankommt an einem Montag und das Spiel ist so aufgeteilt oder folgt dem Prinzip von und täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt halt immer nur diesen Montag zu spielen. Warum? Weil man relativ schnell verreckt in dem Spiel. Also man kommt da als kleiner 5-jähriger Bub an und man kann sich Taschengeld mitnehmen, wird dann direkt von dem Bully in der Schule erstmal verkloppt, wenn man das macht, und muss quasi die Hälfte von seinem Geld abgeben, damit man überhaupt in den Kindergarten reinkommt. Weil wenn man sich weigert, dann wird man von ihm direkt zu Tode geschlagen, verprügelt. Dann kann man ihn theoretisch verpetzen.
Ganz kurz, was für eine Grafik hat es?
Also das ist so ein Pixel in die Pixel-Look, würde ich sagen. Pixel-Optik, so 2D.
Okay. Aber blutig, oder?
Sehr blutig, sehr gewalttätig, ja. Cool. Also dir wird da so, wie heißt denn diese Serie? Ah, fällt mir jetzt nicht ein. Aber super brutal auf jeden Fall. Man sieht so richtig, wie dann das Auge rausgeschlagen wird.
Und Ren and Stimpy?
Ja, irgendwie so, in dem Stil, ja.
Rick and Morty?
Ja, auch das, genau. Ja. Und ja, man hat aber dann halt immer sehr viele Entscheidungen, die natürlich sehr, sehr schwerwiegend sind. Man kann den Typen dann halt zum Beispiel verpetzen, dann wird er rausgezerrt von einem Hausmeister, der Kinder tötet, auch relativ schnell und rigoros. Und ja, irgendwie haben alle dieser insgesamt 6 Protagonisten, also 6 Schülerinnen und Schüler hat man da, die mit denen man interagieren kann. Und die haben alle so ihre eigene Storyline. Und dadurch, dass man halt dieses und täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip hat, also immer denselben Tag erlebt, kann man jeden Tag immer neu austesten. Wenn man stirbt, kann man halt einen neuen Raum, den Raum wieder erneut von vorne starten oder halt den ganzen Tag direkt von vorne starten. Und jeder Charakter hat eine Quest, die man erfüllen kann, um am Ende das Hauptthema zu lösen, nämlich diesen einen Mordfall, der da schon passiert ist. Das eine Kind, das gestorben ist, da ja, klärt man im Endeffekt auf, wer das gemacht hat. Man weiß es relativ früh, aber es ist halt schwer, das am Ende auch zu beweisen. Und dafür muss man halt alle Quests, alle Stories sozusagen durchspielen. Das ist auch der Fun des Games. Immer wieder irgendwo zu sterben, weil man nicht den richtigen Gegenstand aufgenommen hat und zur Hand hat und da das Mystery zu lösen. Ist ein ganz kleines Game, kostet nur 2 €. Der erste Teil, der zweite ist ein bisschen teurer, kostet glaube ich 8 auf Steam. Und beide sind sehr beliebt, haben also auch sehr gute Bewertungen. Und auch ich muss sagen, ich habe es ja jetzt 3 Stunden gespielt, bin dann halb durch und das ist eine absolut gute Länge. Will das auch noch bis zu Ende spielen und das ist sehr, sehr, sehr gelungen. Ein richtig gutes Knobel-Adventure, wo man ja nachdenken muss, was brauche ich wann wo. Man hat ja halt diese Taschengeldmechanik auch. Es gibt so einen Schüler, der so unter der Hand Sachen dealt. Da kann man dann zum Beispiel einen Schraubenzieher sich besorgen oder ein Jojo, damit man der coole Typ ist. Und man braucht das Jojo braucht man halt, um einen zu überzeugen, dass man cool genug ist, mit ihm irgendwie in die Pause zu gehen.
Das halte ich für eine Lüge. Ich habe es 3 Jahre lang versucht, der Coole zu sein mit dem Jojo in der Schule. Ich war immer der Depp. Das hat nicht funktioniert.
Ja, aber was halt jemand da cool findet, das kriegt man in so ganz kurzen Dialogen raus. Das Spiel ist nur Englisch, muss ich dazu sagen, gibt es nicht auf Deutsch. Ist aber relativ leicht verständlich und auch logisch, was macht. Ja, vollkommene Empfehlung von mir. Ja. Wer ein kleines Point-and-Click-Adventure haben will, sollte das wirklich einfach mitnehmen und kann da sehr viel Spaß mit haben.
Witzig. Ungewöhnlicher Name.
Ist ja Kindergarten.
Ist wirklich kein Kindergarten, also das würde ich nicht meine Kinder spielen lassen. Nicht nur, dass sie das nicht verstehen, sondern es ist wirklich dafür zu gewalttätig, wie man da teilweise stirbt. Und da hat auch schöne Überraschungen. Also ich könnte jetzt noch erzählen, wie 3, 4 Quests ausgehen, aber das wäre nur Spoilerei ohne tieferen Sinn. Es ist sehr, sehr witzig, wo man auf einmal plötzlich sterben kann und wie das dann aussieht. Von daher will ich das einfach nicht verraten. Nee. So, und Manu, du hast Minishoot-Adventures durchgespielt. Das war ja aber auch so wahnsinnig motivierend und gut. Wir haben im Brunch, glaube ich, es schon mal angesprochen.
Genau, ich habe diese Woche nur Spiele gespielt, die noch unter NDA sind. Deswegen wollte ich nur kurz sagen und mich bei der Community nochmal bedanken, dass im Discord so drauf bestanden wurde, wie gut Minishoot-Adventure ist und dass ich das doch bitte spielen soll. Und das war jetzt so mein Travel-Game. Ich habe das jetzt auf dem Steam Deck only durchgespielt und immer, wenn ich unterwegs war, im Flugzeug saß und so, habe ich dann Minishoot-Adventure weitergespielt und das ist das perfekte Spiel. Das ist einfach so gut und ich muss wirklich sagen, jetzt auch nach dem Durchspielen, es ist wirklich von vorne bis hinten, bleibt die Motivation. Es ist ein Überraschungshit und ich liebe es. Also ich finde, es ist bisher wirklich eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Das ist so eine schöne, witzige Kombo, dieses Zelda mit Bullet Hell zu mischen und die Bosse sind cool, die Dungeons sind alle super. Und ich habe noch nicht mal alles auf der Karte aufgedeckt. Also ganz viele von den Nebenquests habe ich liegen lassen. Bin jetzt durch mit der Story und ich wünsche mir wirklich sehr, dass alle, die es jetzt noch nicht angeschaut haben, da noch mal einen Blick drauf werfen, weil das muss fortgeführt werden. Also ich will unbedingt und ganz, ganz dringend eine Fortsetzung zu diesem Spiel mit noch mehr Waffen und noch mehr Zeug. Und dem Studio wünsche ich wirklich, dass sie da weitermachen. So eine geniale Idee. Bin total begeistert. Vielen Dank nochmal.
Mhm. Interessant. War das mit Story auch, die erzählt wird?
Rudimentär. Also, ganz minimale Story, aber keine wirkliche Story. Also du bist halt der kleine junge Minishoot und
das ist auch geil. Ich bin der Minishoot.
Und am Anfang ist halt so ein bisschen die Story eben so, hier, take a sword und don't go alone und so. It's dangerous outside. Und dann die Main Story besteht darin, dass halt diese vier Schädel sammeln musst, um dann zum Endboss zu kommen. Mehr Story gibt es da eigentlich nicht.
Aber jetzt,
es ist so eine Lore. Es gibt so Lore-Elemente, die du tatsächlich finden kannst. Und es ist so ein Mysterium. Also man kann, so wenn du es dann durchspielst und du hast nicht alle von diesen Lore-Steinen gefunden, dann ist es tatsächlich so, dass du den einen noch nicht befreit hast. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da dann nochmal so ein Secret-Boss oder ein Secret-Ending gibt. Also es ist eher so eine Lore-Entdeckung als jetzt wirklich eine Story.
Du hast es ja jetzt durchgespielt. Wie würdest du denn als erfahrener Veteran in der Industrie, wie würdest du den zweiten Teil oder die Fortsetzung designen oder machen? Was würdest du dir wünschen?
Einfach mehr Abwechslung und mehr Waffen, vielleicht auch unterschiedliche Schiffsklassen, weißt du? So, damit könnte man ja noch spielen. Also da war jetzt ja so ein Upgrade, so ein Baum drin, aber dass man sich da halt noch spezialisiert, weil jetzt so in diesem ersten Teil schaltest du halt im Endeffekt alles frei, wenn du lang genug spielst, weil du sammelst ja immer. Aber so wie wir es jetzt vielleicht bei den Weltraumspielen hatten, bei diesem, wie hieß es, EverQuest 2? Nee, nicht EverQuest, was so wie Diablo war, Space Quest. Wie hieß denn das? Mann, du weißt, was ich meine.
Nee, gerade nicht, sorry.
Von den Hamburgern das?
Ja, genau.
Ja. Ach, EverSpace 2.
EverSpace, habe ich doch richtig gesagt, ja. EverQuest habe ich, glaube ich, gerade gesagt. EverSpace 2 hatte doch dann auch so ein Klassensystem, dass du wirklich einen Tank hattest.
Sowas, das machen sie aber zum Life of hier Games as a Service Ding. Können sie da nicht auch irgendwie DLC zu machen, anstatt irgendwie Minishoot Adventures 2 zu machen?
DLC, ist das, klar. DLC geht ja auf jeden Fall. Machst halt nochmal eine neue Region auf oder so. Ja.
Okay. Vielleicht ist das der richtige Weg. Der richtige Weg, und damit kommen wir zum Dessert, zu den News für Sony, führt an der Gamescom vorbei. Da preschen sie und machen keinen Halt. Zurück zur TGS, zur Tokyo Game Show, wo sie seit 5 Jahren nicht mehr da waren. Jetzt sind sie wieder da. Bin gespannt, warum und was sie da zeigen wollen. Vielleicht gibt es da dann ja doch nochmal eine PlayStation 5 Pro Announcement. Das ist irgendwie so das, was mir am logischsten vorkommt.
Also wenn, dann auf der TGS.
Genau, wenn, dann auf der TGS. Und sie gehen eigentlich halt nicht hin, wenn sie nicht wirklich eine große Sache machen. Also Sony auf der TGS war immer technikversiert, eine neue Brand oder ein neuer großer Teil von einer, so, also dann hat irgendwie Metal Gear Solid, hat Konami halt bei Sony das neue Metal Gear Solid vorgestellt. Das war oft immer Tokyo Game Show. Und in der Vergangenheit hat Sony auch Journalisten immer eingeladen, weil sie halt was wirklich zu zeigen hatten. Auch Dark Souls zum Beispiel war auch so eine Sache. Nee, da hieß es aber noch der Vorgänger. Demon's Souls war auch so ein Tokyo Game Show Ding damals. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie
da. Bis jetzt habe ich keine Einladung. Da kann es ja nichts Großes sein.
Ja, gucken wir mal. Ich würde es mir wünschen, wäre auch gern wieder dabei. Also allgemein, Tokyo zur Tokyo Game Show ist immer eine gute Reise. Habe ich immer gern gemacht und findet auch wieder natürlich an dem guten Makuhari Messegelände statt.
Würde ich gerne mal gespannt. Hin, muss ich sagen. Muss ich gerne mal hin.
Ich würde da auch gerne mal hin.
Ja, dann lass doch einfach zu viert in den Flieger steigen und hinfahren.
Ja, lass mal kurz auf Patreon gucken.
Stretch Goal. Stretch Goal.
Lol.
Also wenn es irgendwo einen Millionär gerade unter den Hörern und Hörerinnen gibt, dann der uns das ermöglichen möchte, dann gerne einmal eine Sonderspende. Dann machen wir das. So. Dann
Jörg gibt Langer Gedenkplätsch, nennen wir sie dann.
Jörg Langer Gedenkplätsch, die finde ich gut. Ich wollte mit euch ganz kurz über das Phänomen Final Fantasy 14 sprechen, denn das hat jetzt dieses MMO, das ist ja das einzige Final Fantasy das zweite Final Fantasy nach FF11, das ein MMO ist, also Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Und es hat es jetzt seit 10 Jahren geschafft, die höchste aktive Spielerschaft zu verkünden. Damit ist es das komplette Gegenteil von allen anderen MMOs.
Du redest jetzt aber schon von Final Fantasy 14.
Ja, 14, genau. Was habe ich gesagt?
12 verstanden.
Nee, 11 habe ich ganz kurz gesagt. 12 habe ich auch angefangen zu spielen, aber das ist ein anderes Thema. Und warum ich das mache, ist vielleicht auch was für einen anderen Podcast mal. FF14 hat jetzt die meisten Spieler. Die haben so lange dran rumgewerkelt und anscheinend spricht das Spiel ja für sich und findet immer weitere treue Fans, die es spielen. sodass sie jetzt so erfolgreich sind wie nie. Finde ich absolut bemerkenswert. Selbst ein WoW ist ja, nachdem es immer gestiegen ist, hat es, glaube ich, nach 10 Jahren nicht mehr so hohe Spielerzahlen gehabt wie zu Beginn. Von daher irre, wie da jetzt sich alles so als Auffangbecken ein bisschen sammelt von allen anderen Projekten, die ja auch Amazon gerade gestartet hatte in den vergangenen Jahren und über die Pandemie, wie da jetzt die Leute sich austoben. Finde ich richtig, richtig cool und ja, herzlichen Glückwunsch an Square Enix.
Finde ich so krass, dass sie das schaffen.
Ja. Ja, und das kann ich auch verstehen. Vor ein paar Wochen war ich auf einer Preview-Veranstaltung zu Dawn Trail, der aktuellen Erweiterung, die jetzt, glaube ich, vor 2-3 Tagen rausgekommen ist. Und das war mein erster Kontakt mit dem Spiel seit dem Relaunch. Also ich habe das damals, als das in dieser ursprünglichen Kack-Version rausgekommen ist, die wirklich eine Katastrophe war, da habe ich das gespielt und seitdem nicht. Also das sind halt irgendwie, glaube ich, 10 Jahre oder so vergangen. Und und ich kann es verstehen, weil ich bin ein ziemlicher MMO-Noob. Also ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich so auf dieser Veranstaltung klarkomme, aber das wussten die. Die haben also sehr viel Spielzeit eingeräumt für die Leute, die halt einfach nicht so drin in diesen MMO Spiel generell sind, also auch andere MMOs nicht spielen. Und wie schnell ich mich zurechtgefunden habe. Das ist erstaunlich. Die haben sehr viel, also es hat die Komplexität eines MMO, die man so erwartet, dass du dann halt auch deine HUD einstellen kannst, wie blöd, und es gibt ganz viele Optionen, die sind alle da drin. Aber wenn du keine Ahnung davon hast, kriegst du trotzdem immer genug Spielerführung, um irgendwie in dieses Spiel reinzufinden. Und es hat diesen Final Fantasy Appeal, den ich bei der bei den aktuellen Spielen halt nicht mehr so drin ist. Also Final Fantasy assoziieren viele Leute ja auch einfach mit gutem Abenteuer und ein bisschen tropischem Feeling und so. Und das macht Dawn Trail jetzt gerade genau richtig. Das spielt halt irgendwie auf so einer tropischen Insel mit so leichten Maya-Tempelbauten. Und das ist so, glaube ich, so genau dieses Gefühl, das viele Leute halt auch ganz gerne von Final Fantasy irgendwie hätten. Und das ist jetzt gerade so ein Flavor, der ganz gutes Kontrastprogramm zu dem Singleplayer-Spielen schafft. Ne? Final Fantasy VII eher so dieses düstere Steampunk-Ding und die anderen davor waren ja auch eher etwas düster. Und das Dawn Trail geht jetzt so komplett in eine andere Richtung. Und ich war erstaunt, wie schnell ich damit zurechtgekommen bin.
Aber man kommt ja nicht direkt dahin. Also ich habe, ich weiß noch genau, vor 2 Jahren wollte ich halt auch, da habe ich schon auch gemerkt, FF14 geht gar nicht mehr weg. Das kriegt immer mehr Momentum. Die Leute empfehlen es weiter. Auch mir wurde es immer wieder im Stream gesagt, spiel doch mal FF14 und nicht das blöde World of Warcraft. Und das habe ich dann getan, habe es auch wirklich viel gespielt. Ich habe, glaube ich, 30 Stunden gestreamt live und war dann irgendwie auf Level irgendwas zwischen 20 und 30 und hatte halt aber erst den Anfangs-Content gemacht, der noch nicht so gut ist wie diese ganzen geilen Add-ons, die über die letzten 4-5 Jahre erschienen sind. Also zu dem Content bin ich trotzdem nicht schnell genug quasi hingekommen, sodass es mich gehuckt hätte. Ich habe gesehen, dass es richtig gut ist und dass es viel richtig macht, aber ich bin halt noch nicht zu dem geilen Late-Game-Scheiß gekommen, schnell genug. Und da frage ich mich, ob es jetzt da nicht vielleicht auch inzwischen so einen Boost oder sowas gibt, und wenn nicht, sollte es den auf jeden Fall geben, damit man halt irgendwie einsteigen kann bei diesen noch besseren Add-ons, die ja teilweise Handlungen wohl haben, die Final Fantasy 16, 15 und 13 irgendwie alt aussehen lassen.
Ja, müssen wir uns mal später im Jahr unterhalten, weil ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzen. Jetzt gab es ja die Gelegenheit, da auch die Keys irgendwie anzufragen und so, und das habe ich dann auch gemacht und wollte mir das jetzt über die nächsten Monate, weil das so ein MMO ist ja auch ein langer Prozess und so. Und da wollte ich aber auf jeden Fall mal ein bisschen reingucken. Ich habe aber mit Expertinnen auf dem Gebiet vor Ort gesprochen, Menschen, die in Final Fantasy leben und morgens zum Frühstück ein paar Monster slayen. Und die haben gesagt, nee, das ist eigentlich relativ straightforward im Vergleich zu anderen MMOs. Also der Grind-Faktor ist deutlich geringer. Also das muss sich, das ist jetzt das, was die gesagt haben, das kann ich nicht bestätigen, aber die meinen, das ist im Vergleich zu anderen MMOs, musst du da jetzt nicht so viel Zeit mit Grinden verbringen im Vergleich, und man kommt sehr viel schneller dann voran. Also man kommt schneller an dieses ganzen Add-ons hin, als man glaubt, zumal das ja auch im Interesse von Square ist. Ne? Die wollen ja auch, also der Anfang ist ja auch kostenlos, du kannst ja den ersten Teil dann erstmal spielen und die Add-ons sind kostenpflichtig. Wir wollen ja schön, dass so schnell zu diesen.
Ja, und du musst die Subscription halt bezahlen, ne?
Ja, genau, du musst die Subscription dann halt bezahlen. Die wollen ja, dass du da schnell hinkommst zu den geilen Shit. Aber das soll wohl ganz gut sein. Also, es muss, ich glaube aber auch, das ist ja auch so dieser Effekt von den, da ist es ja irgendwie wirklich mal so eine geplatzte Blase jetzt gewesen mit den ganzen MMOs. Und das ist genau das, was du jetzt einleitend gesagt hast, diese ganzen Superprojekte, die ja auch nicht alle uninteressant aussehen oder so. Es ist einfach
New World. Lord of the Rings ist nicht mehr da. Star Trek hat schwindende Zahlen, obwohl das noch stabil läuft.
Ja, aber das sind so viele auf einmal gewesen. Ich meine, niemand kann 30 MMOs gleichzeitig spielen. Das war einfach zu viel.
Eigentlich sind zwei schon zu viel, ja.
Sind zwei schon zu viel und so. Du entscheidest dich in der Regel für eins. Also für die meisten Leute ist das halt so ein Game, das ist halt einfach so. Also was für eine so ein Powerwash-Simulator ist, ist für eine.
Ja, das würde ich auch unterstreichen. Und das ist es auch bei mir direkt gewesen, als ich es vor zwei Jahren gespielt habe. Es war so richtig, ich hatte, glaube ich, noch nie so ein Feel-Good-MMO. Ja. Also WoW war ich immer direkt engagierter und irgendwie tiefer drin in Talentbäumen und wollte das dann irgendwie auch gut spielen, so halb e-sportig. Und dann kam ja auch dieser E-Sport-Gedanke, der bei Blizzard ja eh immer bei jedem Spiel so halb mitschwingt. Und bei FF14 hatte ich das so gar nicht. Das habe ich halt einfach genau so gespielt, wie ich wollte und hatte da auch ganz nette, also die Community ist so wahnsinnig freundlich, eigentlich fast schon überfreundlich und viel zu freundlich, was mir da alles abgenommen wurde und hingeschmissen wurde an Items und nicht, weil ich jetzt gestreamt hätte oder so, das wussten die alle gar nicht. Das gibt's ja auch manchmal, aber das ist da gar nicht passiert, sondern die waren einfach so, die standen rum und haben quasi gewartet, bis sie jemanden in diese Welt mit reinziehen konnten mit ihren niedlichen Knuddel FF14-Figuren. Ja. Echt verrückt, ja.
Das ist ja genau, das ist auch genau die das, was ich jetzt so erfahren habe. Die Community ist gar nicht toxisch, so. Also jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen. Und das sind ganz andere Aura. Und ich finde auch interessant, ich glaube, das kann man vielleicht dann auch abschließend sagen, ist, dass dieses Spiel eine sehr freundliche Aura hat, ohne aber kindisch zu sein, so. Ne? Ich glaube, das ist genau dieser Sweet Spot, den so ein MMO auch braucht, weil es hat diesen Knuddelfaktor mit den ganzen Mogris und dem ganzen Final Fantasy Shit, den man da so hat. Das heißen die Dinger, Schokobos und so. ihr wisst schon,
vorsichtig,
ne? Süße Monster.
Vorsichtig.
Blasphemie!
Ja, also dieser ganze Knuddelkram und aber trotzdem ist das Artdesign ja so realistisch. Also du hast halt trotzdem, wenn du willst, halt auch einfach deine
Erwachsenen. Das ist halt der FF12-Stil vom Grafikstil.
Ja, also ich meine, die perfekte Mischung sind dann halt einfach diese Fabelwesen, also so eine Mischung aus Tier und Mensch irgendwie und es ist realistisch, aber irgendwie auch niedlich so. Und ich glaube, die treffen damit gerade ganz gut die goldene Mitte, um viele Leute irgendwie anzusprechen. Also es ist nicht so voll Genshin Impact, es ist aber auch nicht voll Realismus New World oder so, sondern es ist irgendwie so genau in der Mitte, was viele Leute wahrscheinlich anspricht. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr clever. Und die haben den Karren ja richtig aus dem Dreck gerissen, ne? Also wenn ihr euch erinnert, es war damals die größte Katastrophe ever in der ersten Version. Oder der
Producer
Für Square Enix, ja. Und dann hat der Producer halt gewechselt, mit dem hatte ich halt auch ein Interview. Ihr könnt den Text bei IGN lesen. Hint. Da gibt's, der ist halt seit diesem Wechsel halt auch dabei und der hat gesagt, also wenn es nach mir geht, können wir auch gerne noch weitere 10 Jahre machen. Wir haben so viele Ideen. Also solange die Nummer läuft, wird das wahrscheinlich auch weitergehen.
Ja, selbst der Final Fantasy Schöpfer Hironobu Sakaguchi, der das Fantasian gerade designt hat, was jetzt auf die Plattform kommt, letzte Woche habe ich drüber gesprochen, der spielt auch FF14 und sagt, nee, ich gehe nicht wieder zurück zu Final Fantasy, ich spiele FF14 weiter, ich will lieber Konsument sein, ich will da nichts mehr mit zu tun haben mit der Marke, ich spiele das einfach und bin happy. Smart. Also auch das, ein größeres Lob kann es ja fast nicht geben.
Definitiv nicht. Ich spiele weiterhin mein gutes altes Dark Ages of Camelot. Das war meine MMO-Zeit, danach kam nichts mehr daran.
Das war auch richtig gut, ja. Das war schon am Sterben, als ich dann reingeguckt habe. Aber ja, das war auch eine ganz besondere Zeit.
Das erste Destiny war das höchste der Gefühle für mich als Online-Meider quasi. Ich spiele ja wirklich gar nichts online oder mit irgendwem irgendwas zusammen. Und dass ich wirklich mich mal irgendwie, weiß ich nicht wie lange, es war schon ganz ordentlich lange, 30, 40 Stunden, mich durch so ein Destiny schlage. Das war wirklich, unerwartet.
Aber das dann auch mit anderen?
Das dann auch tatsächlich mit anderen, okay, ja. Und, das war sehr unerwartet. Also es war damals, die haben halt diese, gibt's bis heute noch bei Game 2, da sind ja so einige Destiny-Verrückte, Markus und Tim Heinke zum Beispiel.
Oder unser guter Freund Sebo.
Ja, siehst du, und mit denen habe ich halt damals Destiny gespielt.
Destiny 1 fand ich auch hervorragend. Auch deinen zweiten Teil zum Anfang, aber die ganzen Add-ons habe ich dann jetzt nicht mehr mitgemacht. Ja, so könnte man auch mal was zu machen zu dem Downfall of Destiny, aber es scheint ja noch gut genug zu laufen, dass es aktuell noch.
Wusstet ihr, dass es von Destiny sogar noch eine PS3-Version gab?
Natürlich, das ist die ich gespielt habe.
Das ist so alt, es war diese Cross-Plattform-Zeit, wo der Übergang gerade war. Und dann gab es das noch, glaube ich, für 360 und für PS3.
Apropos Cross-Plattform, A Quiet Place Erzählt mir davon.
Das ist mein Pick. Diese News ist mein Pick. Also geil. Wir haben erfahren, dass es zu der Marke A Quiet Place, ist ja ein mittlerweile sehr bekanntes Filmuniversum, ein Videospiel geben wird. Und da gab es jetzt den ersten Trailer. Das gute Ding wird heißen.
Es wird heiß.
The Road Ahead. Und das sah schon alles ganz gut aus. Also um es kurz zu erklären, A Quiet Place, da geht es wirklich darum, wie der Name schon sagt, sehr ruhig zu sein. Weil die Monster, die dort die Erde überfallen, sind sehr ausgeprägt, was den Gehirn, den Hörsinn angeht. Und jedes kleinste Geräusch ist eine Riesengefahr, weil die dann sofort angesprintet kommen und dich einfach
wegzunehmen. Wie unangenehm.
Sehr unangenehm. Und der erste Teil von, ich glaube 2018 war das, war ein Riesenerfolg, richtig krass. Hat niemand mitgerechnet, hat auch so ein bisschen das Horrorgenre so ein bisschen aufgepeppt und wiederbelebt, sag ich mal. Und seitdem gab es jetzt zwei weitere Filme. Der letzte, Day One heißt der, der dreht sich um die Invasion selber, um den Tag 1 in New York City. Der ist gerade erst erschienen. Und in dem Zuge haben sie halt jetzt dieses Videospiel angekündigt, weil auch das sich nämlich mit der Invasion beschäftigt. Ab Tag 1, wie sieht das Leben dann aus? Und soweit ich es mitbekommen habe, gibt es eine Protagonistin, die irgendwo mit, ich weiß nicht, entweder Significant Other oder sonst wie Familie wohnt, wenn diese Invasion halt passiert. Und dann verfolgt man halt so ein bisschen was quasi in ihrem Leben dann passiert. Also
die wird schwanger, oder? Die Hauptfigur, die ich hier in dem Trailer sehe.
Ja, ich weiß nicht, ob sie da wirklich, wie viele Storylines sie aus welchen Filmen da irgendwie vermischen. Aber es ist halt spannend.
Alter, die Monster sehen ja fies aus. Blach,
die sind richtig hart.
Trailer nebenher.
Ja, ja, die sind richtig hart.
Die sind ja heftig. So Alien, so ein bisschen Alien-mäßig.
Exakt. Und ich finde es spannend zu sehen, was genau wollen die daraus machen. Weil du kannst ja, wenn du möchtest, aus dieser Prämisse, du darfst eigentlich keinen Mucks von dir geben, kannst du ja so ein Alien Isolation auch machen. Ne? Ja. Also das war ja auch die Stärke dieses Spiels, dass man einfach fucking leise sein musste und überhaupt irgendwie weiterzukommen, dich ja nicht erwischen lassen. Das hat natürlich einen sehr, sehr hohen Stealth-Ansatz. Aber dieser Trailer lässt halt vermuten, dass es so ein bisschen abwechslungsreicher wird und dass es auch Szenen geben wird, wo das Chaos überwiegt, sage ich jetzt einfach mal.
Was ich richtig fies finde, also perfider geht's eigentlich gar nicht. Der Hauptcharakter in diesem Spiel hat Asthma.
Ja gut.
Wie gemein kann man sein?
Ja, aber die Filme sind halt auch so. Die Filme sind auch jedes Mal so ein Ding drin, wo ich mir denke, what?
Sie kriegt ein Kind dann irgendwie, glaube ich.
Ja, genau. Im ersten kriegt sie auf jeden Fall ein Kind. Spoiler. Naja, obwohl es nicht wirklich ein Spoiler. Und im dritten hat sie halt eine Katze dabei, wo ich mir denke, niemals ist diese Katze, wird diese Katze ruhig sein. Anyway. Es gibt immer irgendwas, was
das ist
Reise
ja, führt so dermaßen Stress aus. Alle Themen, die du mitbringst, alle machen mir so Stress. Wie die Leute da das Powerwash Simulator nicht spielen konnten, wie ihr gemacht, jetzt diese Vorstellung, dass man so leise sein muss und nicht einen Mucks machen kann, macht mich auch gerade wahnsinnig. Ich werde ja ganz hebelig. Furchtbar.
Das ist spannend. Also ich habe nur den ersten Film bisher gesehen. Den zweiten wollte ich mir unbedingt auch nochmal angucken. Den habe ich gekauft, aber noch nicht geguckt. Und dritter auch. Aber diese der Film ist sehr, sehr gut. Der ist gut wegen dieser Prämisse, weil die wirklich auch diese klassischen Spannungsmomente drin sind, wo die Leute den Atem anhalten. Das hat, es gibt auch noch so einen anderen Film, der so ähnlich ist, der zur gleichen Zeit rauskam, der hieß Don't Breathe. Vielleicht kennt ihr den auch. Mhm. In diese Richtung geht das auch, wo Leute sehr, sehr leise sein müssen, um nicht erwischt zu werden. Und ich finde, so etwas funktioniert als Konzept unheimlich gut. Und das ist deshalb auch sehr spannend, dass du das rausgesucht hast, weil das kommt ja von Saber Interactive. Und Saber, die haben das World War Z-Spiel gemacht und auch in Zusammenarbeit mit Paramount, das ist ja deren Marke. Und das World War Z-Spiel, das war ziemlich gut. Das haben Manu und ich damals getestet, falls du dich noch erinnerst, Manu. Mhm. Und das hat einfach den Flair von dem Film hundertprozentig getroffen. Das war eine der besten Spieleverfilmungen, die ich kenne. weil der Film steht halt für diese Horden an Zombies, die du da hast, und das haben sie auch technisch so inszeniert, dass es selbst auf Gurkenhardware irgendwie läuft, also da gibt es ja sogar eine Switch-Version von dem Spiel, und das haben sie wirklich geschafft, dieses Hordengefühl gut einzufangen. Und wenn man diesen Trailer, das ist ja wirklich nur so ein vorgerendeter Trailer, ja, der zeigt, wie die Person da so ganz vorsichtig Sachen irgendwie macht. Ich musste ja eigentlich direkt an so ein VR-Spiel denken. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber wenn man da jetzt, wenn, ja, also das Spielmechanik ist, also man darf keine Geräusche machen. Und weiß ich nicht.
Wobei das ja der Publisher ist. Das neue Spiel jetzt ist von Stormmind Games. Mhm. Die machen das. Die haben vorher Batora Lost Haven gemacht, Remothered Broken Porcelain und Remothered Tormented Fathers, also so ernste, ja, Story-Spiele.
Die beiden Remothered habe ich auch gespielt, ja. Das erste, mhm, war sehr, 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 sehr gut und das zweite eher weniger.
Okay, aber spannend. Aber womit fängt man denn jetzt an? Also es gibt ein erstes Spiel, das offensichtlich an mir vorbeigegangen ist, das nur A Quiet Place heißt. Und dann gibt es drei Filme, die darauf, nee, aufbauen, und jetzt das erste Spiel. Oder es gab noch kein Spiel.
Nein,
Okay. Also ist doch kein Spiel an mir vorbeigegangen. Ich bin beruhigt.
Aber Michi, wie sehr Stress, wenn wir gerade bei Stressmeldungen sind. Wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen, dass Crazy Taxi wieder zurückkommt. Sega will ja einige alte Lizenzen zurückbringen. Freuen wir uns natürlich sehr. Und Crazy Taxi mögen wir drei Jungs auf jeden Fall zumindest von früher noch sehr gerne.
Gute, ja, Dreamcast-Zeit. Ich habe mir gerade in Nürnberg gestern Crazy Taxi 3 gekauft für die Xbox.
Ja.
Und wir haben uns ja gefreut, dass das wiederkommt. Aber man würde doch alles erwarten, was mit dieser Marke passiert, aber nicht, dass es ein Open-World-Multiplayer-Titel wird, oder? Wie sehr stresst dich das?
Das stresst mich gar nicht, das ist genau die richtige Entscheidung. Also so sehr ich mir ein Crazy Taxi, wie es früher ist, in Hochglanz wünschen würde, also wirklich eine neue Arcade-Version, die dann portiert wird auf die Konsolen, und das ist irgendwie so, wie Crazy Taxi 1 war. Aber das wäre die falsche Entscheidung. Ich denke, das ist genau richtig. Sie gehen damit in eine Richtung, die auch Burnout ja gegangen ist, dann mit Burnout Paradise. Und Burnout Paradise war hervorragend. Mhm. Wenn sie also das Crazy Taxi der Burnout Paradises werden, dann machen sie alles richtig und es wird super. Wenn sie das nicht schaffen, wird es natürlich Käse.
Käse.
Ich sehe nicht so richtig, wozu ich bei diesem Spiel Multiplayer brauche.
Ich Man bin fährt so doch
nur Taxifahrer hin und her.
Naja, es ist ja, du brauchst das, damit du was Neues. Du kannst ja Crazy Taxi spielen und dann halt Highscore-Jagd machen. Wenn du das Prinzip irgendwie weitermachen willst, ist genau das der nächste logische Schritt für mich. Dass du da halt andere auch siehst, die versuchen, dir die geilen Jobs vor der Nase wegzuschnappen und mit denen du irgendwie live im Wettbewerb bist und eben nicht über eine Highscore.
Ohne Waffen.
Natürlich ohne Waffen. Einfach, du musst schneller sein. Du musst eher da sein, um den nächsten Gast zu kriegen. Irgendwie sowas.
Bin gespannt. Aber klingt erstmal nach einer komischen Idee. Naja.
Apropos komische Ideen, kommen wir doch zum Mailbag. Wann habt ihr das letzte Mal, Lutz möchte das wissen, was ist eure liebste Fitness-Software oder Fitness-Spiel? Wann habt ihr überhaupt zum letzten Mal, dass ihr euch erinnern könnt, ein Videospiel als Fitness-Software genutzt?
Da habe ich zwei. Soll ich anfangen?
Bitte.
Gerne.
Ring Fit Adventures, obergeil, das ist das mit dem Pilates-Ring, eins der besten Fitness-Spiele aller Zeiten. Das ist so gut und so, so gut und so clever. Das war hat mich auf jeden Fall ein Stück durch die Pandemie auch getragen. Ist sehr anstrengend und sehr anspruchsvoll, aber auch super witzig, sehr motivierend. Super gutes Spiel, kann ich sehr empfehlen. Also da blinde Empfehlung. Und Evergreen ist für mich immer noch Beat Saber.
Ja.
Beat Saber ist ein Klassiker. Ja,
Beat Saber ist einfach ist so großartig. Gut. Auch das, wie heißt das Ballerspiel nochmal? Das John Wick für Fitnessleute. Das fällt mir der Name gar nicht ein.
Du meinst super hot.
Super hot.
Nee, das andere.
Das andere, das hat auch so einen Neon-Look. Mensch, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du weißt aber, was ich meine, ne?
Wenn es dir noch einfällt, einfach reinschreiben.
Gun Pistol Whip.
Danke, aber die Brücke war gut. Pistol Whip hieß das. Und Pistol Whip ist hervorragend und ein richtig gutes Workout, wenn man wirklich auch schwer spielt. Guck mal, kann schon schwitzen.
Wobei ich mich bei VR immer frage, also gerade bei Beat Saber, ob das in 2D A nicht auch funktionieren würde und ob man B dann auch so viel schwitzen würde wie unter den VR-Headsets. Habe ich mich immer gefragt. Immer.
Ja, das ist eine verdammt gute Frage, aber ich glaube, das Abschätzen der Abstände ist dann deutlich schwerer, weil ich glaube, das ist schon ganz gut.
Es ist ja im Rhythmus, du kannst es ja blind fast spielen, wenn du weißt, wo die Dinger sind.
Ja, aber mit der Bewegung, ich habe schon das Gefühl, dass ich damit besser treffe. Ist jetzt natürlich, keine Ahnung, müssen wir mal wirklich mal ausprobieren, ob es denn tatsächlich so ist, aber ich bilde mir ein, dass dadurch, durch die räumliche Wahrnehmung, du das tatsächlich auch besser spielen kannst.
Es macht auf jeden Fall dadurch viel mehr Spaß.
Es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja. Und das ist unglaublich, weil dieses Spiel, ich habe das jetzt, also mittlerweile spiele ich es auf der MetaQuest 3, aber ich habe das vorher auf der PSVR 1 gespielt, wo es alle möglichen technischen Probleme gab. Und es ist aber einfach in jeder Version geil. Und besser wird es, wenn man diese Aufsätze holt. Es gibt für Controller so Beat Saber Aufsätze, dann kannst du so Griffe irgendwie dran machen und so. Und dann hast du da wirklich das Gefühl, dass du so Schwerter in der Hand hast. Das ist so geil.
Ich habe mit der Valve Index gespielt, die sind ja eh so ein bisschen griffig.
Genau, also alles, was auch ein bisschen Gewicht hat. Also ist jeder Controller, wo du auch merkst, dass da so ein bisschen Gewicht drin ist. Damit macht es richtig Spaß. Weil die Meta-Quest-Controller, die sind mir dafür ein bisschen zu leicht und das fühlt sich nicht so richtig an wie so ein Griff. Deswegen habe ich überhaupt erstmal so einen Aufsatz dafür geholt. Und seitdem ist das grandios. Weil bei PlayStation ist zwar der Griff deutlich besser durch die Move-Controller-Dinger. Da hast du wirklich dieses Schwertgefühl. Aber da hast du dann natürlich das blöde Kabel und die niedrige Auflösung. Aber es ist einfach in jeder Version gut. Und ich habe jetzt nicht jedes Music-Pack gekauft. Ich bin da immer sehr wählerisch, weil mir auch nicht jede dieser Music-Packs irgendwie gefällt. Aber dann funktionieren Songs für mich, die ich sonst normalerweise nicht hören würde. Also das BTS-Pack zum Beispiel ist richtig geil als Beat Saber-Version, weil auch knuffig gemacht. Dann fliegen diese Mitglieder der Boyband dann halt so um dich herum, so als kleine Miniaturfiguren und winken dir zu, während du da schwitzt. Das ist ganz niedlich gemacht. Und ich bin immer erstaunt, wie viel Spaß ich dann vor allen Dingen damit habe, wenn ich eine größere Pause gemacht habe. Also wenn man so, weiß nicht, 2, 3, vielleicht auch sogar einen Monat kein Beat Saber mehr gespielt hat, man kommt dann wieder rein, dann erinnert sich dein Gehirn und dein Körper so dran, ja, jetzt kommt der Flow State. Und dann kann man auch nicht aufhören. Also ich sitze dann auch wirklich mindestens eine Dreiviertelstunde bin ich dann auch am Spielen. Da vergeht die Zeit richtig, richtig schnell in Beat Saber für mich.
Anne, dich kann ich mir gut vorstellen bei so einem Pilates-Game, sowas oder so Mantra-mäßig.
Nee, ich trenne das ganz strikt. Videospiele sind für mich nicht zur sportlichen Aktivität da.
Hast du nie dieses Ubisoft-Tanzspiel gespielt? Du
bist Just Dance? Doch, klar, habe ich auch gespielt. Ich besitze keins, sondern ich habe das immer mal wieder zum Spaß irgendwo mit anderen Leuten gespielt, bei Wir zu Hause zum Beispiel, oder wir haben es, glaube ich, auch bei Rocket Beans 1-2 Mal gespielt. Das ist schon fun und so, das ist auch cool. Aber für mich selber ist der Inbegriff von Videospielen auf dem Sofa sitzen und in eine geile,
das Gegenteil von Fitness
auch, eine geile Welt eintauchen. Genau, und deswegen habe ich das nie so. Wir hatten auch im Studium, im Aufenthaltsraum eine Wii, da war die Wii gerade neu und super krass und spektakulär. Und da gab es ja auch dieses einfach Wii Sports, da haben wir gebowlt gegeneinander und so. Aber das ist ja mehr so, das ist ja mehr Spielerei, als dass es halt wirklich Sport ist. Deswegen, was ich halt mache, ich habe in meinem Wohnzimmer hinter meiner Couch mit Blick auf meinen Fernseher, habe ich so ein Fahrrad. Und da setze ich mich halt drauf und gucke mir irgendwie eine Serie an oder so.
Ja.
Und weiß dann, eine Folge lang sind 45 Minuten und wenn ich das durchhalte, ist geil. Weißt du, so, das ist
Habe ich mit Fallout auch mal gemacht, das ist ganz gut. Ja.
Genau, und das ist, so mache ich eher dann Indoor-Sport quasi, anstatt halt irgendwie Just Dance oder sowas zu machen. Ich finde es halt trotzdem irgendwie cool, bei Just Dance ist der Kniff halt, dass du so viel Platz brauchst, um dich natürlich selber irgendwie bewegen zu können, und das muss es auch, die Kamera muss hoch genug sein und alles, das ist alles ein bisschen tricky in so einer kleinen Großstadtwohnung, wie ich sie habe. Deswegen, da wäre ich nicht abgeneigt gegen, aber ich bin dann eher doch der Fahrradfahrmensch beim Seriengucken.
We miss you, Kinect.
Oh Gott, das Kinect war da, das war ja alles furchtbar, was das anging. Ich habe tatsächlich bin sehr dankbar, dass es da ein gutes Angebot gab. Ich habe ja, glaube ich, als einziger in der Insert Moin Crew, der immer so ganz knapp an der Fettleibigkeit vorbeischraubt, am Übergewicht, sagen wir mal so, habe ich ja da immer schon Probleme mit gehabt, und tatsächlich hatten es die Videospiele geschafft, dass ich als Abiturient, der übergewichtig war, dann zu Beginn des Studiums mit so 20 Jahren habe ich ganz viel Dance Dance Revolution gespielt.
Oh, wow.
Also DDR mit Tanzmatte. Und ja, mit dieser Tanzmatte habe ich es geschafft, 15 Kilo abzunehmen.
Wow. Nein!
Was? Doch, doch. Ich habe das richtig intensiv gemacht und das war so ein Mega-Achievement und war dann halt im Studium auch echt gut im Saft und hatte deswegen auch ein besseres Studium, als ich es sonst gehabt hatte. Das muss ich so feststellen.
Geil.
Und ich habe es auch dafür richtig genutzt und ich will es auch wieder benutzen. Ich könnte das auch gut gebrauchen, um die Pandemie-Kilos wieder runterzukriegen. Allerdings habe ich mir ja jetzt erstmal diesen Rennsimulator zusammengebaut und als nächstes steht immer noch als großer Plan für mich wirklich so eine professionelle, gute Arcade-Tanzmatte an, also eine aus Hartplastik, die, wo man sich genau hinten an der Stange festhalten kann, genau wie in der Arcade. Und dann will ich mir da auch das gönnen, weil das war für mich die perfekte Motivation. Ich liebe dieses Dance Dance Revolution Tanzen. Das ist das einzige Tanzen, was ich mag. Ich hasse Standardtänze. Ich mag es nicht, mit meiner Frau irgendwie drehen, zum Tanzkurs gehen oder so. Finde ich alles blöd. Aber Dance Dance Revolution irgendwie in einem Videospiel, das kann ich, das mache ich gerne und das werde ich auch wieder tun. Und das ist definitiv meine Lieblings-Fitness-Software.
Sehr cool.
Das ist nice. Eine coole Story. Ja.
Also ich trenne das auch wie Anne. Ich will dann halt gerade weg vom Monitor. Also natürlich spiele ich dann auch mal irgendwie, wie Anne das gesagt hat, Remote und so Kram. Klar, logisch, haben wir alles ausprobiert. Kinect habe ich auch alles ausprobiert. Selbst das Skateboard, ihr wisst
oh
noch.
Gott, oh mein Gott, Tony Hawk Ride.
Aber das funktioniert für mich alles nix. Auch VR funktioniert für mich nicht als Fitness, weil ich finde dieses Schwitzen unter der Meta-Quest total unangenehm. Und auch, wenn andere Leute dann irgendwie mitmachen, dann haben die so schwitzige Hände und dann geben sie mir die Kontrolle in die Hand. Ekel. Ich hasse es. Nee, geht gar nicht für mich. Also finde ich viel zu eklig, da auch selber drunter zu schwitzen. Deswegen trenne ich es und gehe halt einfach auf den Tennisplatz. So, Punkt. Aber wenn ich jetzt ein Fitness-Software-Spiel nennen müsste, dann nehme ich jetzt California Games.
Ja.
Und Summer Games und diese ganze, ja.
Wenn man rütteln muss, weil es
100 Meter Staffellauf.
Das war mein Fitness. Da kommt man gut ins Schwitzen, ja. Ja.
Wow.
Sehr schön. Ich nehme übrigens diese Frage jetzt zum Anlass und werde das Wii Balance Board wieder einführen bei uns im Familienwohnzimmer. Mhm. Also nicht hier bei mir oben in dem Gaming-Bereich, weil meine Frau sich das schon ewig wünscht, dass ich das endlich mache. Die hat mich schon so oft gebeten und jetzt werde ich es gleich als nächstes tun, nach diesem Podcast, dieses Wii Balance Board da wieder installieren mit der Wii. Weil das ist, glaube ich, auch für die Kinder was Cooles. Mhm. Und sie hat mich schon mehrfach gefragt, sie fand das damals cool. Und das ist auch ein super, super Ding. Das Balance Board funktioniert sehr, sehr gut für halt so Balanceübungen und halt auch für so Standard-Fitness am Tag, das mitzumachen.
Fun Fact, es gibt ein Horrorspiel, das man mit den Wii Balance
Board
spielt. Das heißt Ikini no Yoro, das ist 2011 in Japan only rausgekommen. Und ist jetzt aber letztes Jahr, glaube ich, oder in den letzten Monaten, ein Fan-Translation-Patch rausgekommen. Das heißt, man kann es jetzt eigentlich spielen. Deswegen mache ich es dir nach. Ich hole auch mein Balance-Board raus, um dieses Spiel zu spielen.
Sehr schön. So, dann, um uns in Balance zu halten, müsst ihr da draußen uns bitte, bitte unterstützen, monetär, auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin gibt es die Möglichkeit, uns einen Obolus dazulassen und dieses Projekt zu unterstützen, weiterzubringen, vorwärts zu bringen, die Lichter anzulassen und auch die Software mit Strom zu versorgen.
Ja, Japan.
Genau. Einmal bitte 10.000 Euro rüberschieben.
Ja, damit wir die Tokyo Game Show besuchen können.
Aber nette Worte mag ich übrigens auch, ne? Also wenn ihr Feedback da lasst, bei uns auf dem Discord zum Beispiel, dann freut das natürlich auch total.
Genauso machen wir es.
Oder Wertungen hilft uns auch immer sehr, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also Bewertungen auf iTunes oder wie es heutzutage heißt.
Beim Google Play Store, ja.
Vielen Dank und bis nächste Woche.
Tschüssikowski.
Tschüss.
Ciao.